So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns diesen Karfreitagsgottesdienst feiern. Und dieses Wort Jesu, das zeigt uns auch, dass wir in seinem Leiden und Sterben erst entdecken können, wie wertvoll wir ihm sind, wie lieb er uns hat. Und das wollen wir auch entdecken, indem wir miteinander das Lied O Haupt voll Blut und Wunden singen. 63, die Verse 1 und dann die Verse 3 und 4. 63. Gebet. Ewiger Gott, unser himmlischer Vater, deine Liebe gilt der ganzen Welt. So wie du uns seit Jahren nachgehst und suchst, so suchst du heute jeden, der sich verrannt hat, fern von dir. Ganz gleich, wo wir leben, im Aufruhr und im Trotz gegen dich und dein Wort. Herr, da öffne doch unsere tauben Ohren, dass wir dein Rufen hören. Da erwecke unsere Herzen, dass wir bewegt werden von deiner Liebe. Und dass wir nicht einfach unser Herz nur an Vergängliches hängen, an Werte dieser Welt, die doch nichts bringen, die uns leer und unerfüllt lassen, sondern dass wir in der kurzen Zeit unseres Lebens dich suchen und begreifen, was du aus unserem Leben machen willst, für deine große Ewigkeit. Herr, wir bitten dich, dass wir heute an diesem Karfreitag an deinem Opfer nicht bloß andächtig vorübergehen, sondern dass es unser Leben vollkommen neu macht, dass wir uns ganz dir öffnen, ganz dir ausliefern, ganz dir zu eigen geben. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt mit jedem von uns redest. Und wir wollen dir in der Stille jetzt all die Schuld bekennen, die uns belastet, beschwert und bedrückt. Wir beten in der Stille. Christe, du Lamm Gottes, erbarm dich unser. Amen. Wir hören ein Musikstück, singt Herr Wolfgang Egger uns Worte zum Karfreitag aus Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Frau Rieker wird Herrn Egger begleiten. Und Frau Rieker hat auch diese Komposition geschaffen. Vielen Dank. Wir lesen aus Hebräer 9, Vers 11 bis 15. Es wird ja immer wieder in der Bibel das Große ausgedrückt, dass das Blut Jesu uns völlig rein macht. Kennen Sie dieses ganz große Wunder der Vergebung? Es gibt es in der Welt überhaupt nicht. Dass Dinge vergeben werden können, die werden nachgetragen. Die werden einem ewig vorgehalten. Dass Gott eine Vergebung erwirkt hat und geschaffen hat, die gültig ist. Hebräer 9, Vers 11. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter. Durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh, das war eine besondere jüdische Zeremonie, durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Wir singen, du großer Schmerzensmann, Lied Nummer 66, die Verse 1 bis 3. Matthäus 27, Vers 31. bis 56 lesen die Passionsgeschichte. Wir haben ja in den Abenden dieser Woche immer wieder Abschnitte aus der Leidensgeschichte Jesu gelesen. Und heute kommen wir an die Hinrichtung. Matthäus 27, Vers 31. Und als sie Jesus verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, und sie saßen da und bewachten ihn, und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit Jesus gekreuzigt waren. Es ist mir immer auch an dieser Stelle wichtig, wenn wir sie lesen, dass hier für sie völlige Klarheit ist, wer Jesus ist. Jesus hat sich dafür totschlagen lassen, weil er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Jesus hat es ausdrücklich nicht dementiert. Und das ist für uns so entscheidend wichtig, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asaftani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da. Die Frauen sind ja in der Bibel immer die, die am längsten ausharren, die uns Männer beschämen, auch in der Glaubenstreue zu Jesus. Die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Sie dürfen den heutigen Karfreitag nicht verwechseln etwa mit einer Trauerfeier, die man abhält. Es gibt ja viel zu klagen und zu beweinen in unserer Welt. Und manche meinen, da sei eben heute von der Bibel auch mal das Thema angeschlagen, dass so viel Unrecht in der Welt geschieht. So viel unaussprechlich schweres Leid ertragen werden muss, dass Menschen geschunden werden und gefoltert. Wir dürfen den Karfreitag nicht verwechseln. Das ist keine Trauerfeier, wo man dann das Lied spielt, ich hatte einen Kameraden, schade, dass sie meinen lieben Jesus so geschlagen haben. Sie haben vorhin das Lied gesungen, dass das Kreuz Jesu für uns Sieg sei. Dass im Kreuz Jesu für uns Leben drin sei. Dann muss der Karfreitag sich auch von Trauerfeiern unterscheiden. Und zwar grundlegend. Wenn Sie das menschliche Leid betrachten, ob das das Elend der Hungernden ist oder der Gefolterten oder derer, die ohne Gerichtsprozess eingekerkert sind, dann ist es immer ein sinnloses Leiden. Es ist rätselhaft, es ist ärgerlich. Aber das Leiden Jesu ist nicht sinnlos. Das Leiden Jesu ist nicht ärgerlich. Das Leiden Jesu ist nicht rätselhaft. Im Gegenteil, das Leiden Jesu ist für uns eine Ermutigung. Andernfalls haben Sie es noch nie begriffen. Das Leiden Jesu möchte uns neue Freude und neue Zuversicht wecken. Das Leiden Jesu will uns aufrichten. Das Leiden Jesu kann Ihnen in den dunkelsten Stunden Ihres Lebens Hoffnung und Mut geben. Und selbst wenn Sie nichts mehr in Ihrem Leben verstehen, dann ist es das Kreuz Jesu, das unseren Blick emporlenkt, an das wir uns halten und das uns eine Stütze ist. Wir können schon so sagen, dass im Kreuz Jesu unser ganzer christlicher Glaube gebündelt ist. Und ich versuche das heute wieder ein wenig darzulegen. Und ich habe meiner Predigt die Überschrift gegeben, für dich ist das alles passiert, für dich. Sonst wären wir hier nur eine klagende Trauerversammlung, wenn wir einfach die Schmerzen Jesu beweinen wollten. Das kann nicht der Anlass sein, das hat Jesus nicht nötig. Sondern für mich ist da etwas geschehen. Zuerst für mich dahingegeben. Wir wollen uns einfach einmal dem Zug da anschließen, der mit den Verurteilten hinausgeht aus der Stadt Jerusalem, vor die Mauern und da draußen auf die Richtstätte. Und da liegt dieser schwere Balken auf den Schultern Jesu. Durch die schweren Folterungen und durch die Misshandlungen der Nacht sehr geschwächt, kann Jesus diesen Balken kaum auf seinem Rücken tragen. Und er bricht immer wieder unter dieser schweren Last zusammen. Und da kommt zufällig des Weges ein Fremder, es ist Simon von Kyrene. Sie wissen doch, was Kyrene ist. Sie kennen doch die Cyrenaika. Das ist ein Teil von Libyen, also Nordafrika. Das muss ein Fremdarbeiter gewesen sein, der damals in Jerusalem war. Und den holten sie einfach her. Die römischen Soldaten fragten nicht lang, sie zwangen ihn, hilf du tragen. Und wenn ich mich hineinversetzen will in diesen Simon von Kyrene, dann würde ich sagen, widerwillig hat er es getan, aber letztlich muss bei ihm das gesiegt haben, das Mitleid. Es ist ja schon schlimm, wie sie es mit diesem Jesus treiben. Das liegt bei uns allen ganz nahe, das Mitleid. Und es ist doch gar nicht gefragt. Denn was der Simon trägt, das ist nicht das, was Jesus tragen muss, er ist doch der, der keine Schuld an seinem Leben hat. Er ist doch der Heilige Gottes. Warum wird denn das Ganze erzählt von dieser Leidensgeschichte? Warum nimmt denn das Jesus auf sich? Ich möchte Ihnen heute Morgen die Augen öffnen, dass das, was Jesus an Leiden durchmacht, letztlich nur das Geschehen einer Welt ohne Gott ist. Das, was Jesus hier trägt, ist das, was ein Menschenschicksal ist, das in die Hände der Menschen fällt. Wir können ja immer noch froh sein, dass es in unserem Leben so gut geht, obwohl wir ja oft in der Stille klagen und seufzen über die schweren Lebensführungen. Ich bin so froh, dass Jesus einmal dieses menschliche Leben in seiner ganzen traurigen Leere auf sich genommen hat. Damals haben die Leute auch gesagt, in unserer Welt, da geht's anders zu, da herrschen Recht und Ordnung. Das römische Recht war ja dafür berühmt und bis heute bildet es in der Juristerei die Grundlage für unser deutsches Rechtsgefüge. Und das geschah im römischen Recht, dass der Delinquent so hinausgeführt wird und gefoltert wird. Was wir in der Leidensgeschichte sehen, ist das unheimliche Angesicht des Menschen. Und wir könnten sogar in den Fehler verfallen, dass wir heute sagen, schau, so sind die Menschen, genau, so kenne ich sie auch, meine Nachbarn, ja, ja, genau. Oder die anderen, die mir im Geschäft so übel immer wieder begegnen, und dann zeigen wir mit Fingern drauf. Und dabei will uns doch Gottes Wort zeigen, das ist unsere Welt, an der wir selber mitschuldig sind, eine Welt ohne Gott, in die Jesus hineinkommt, eine fremde Welt, die Gott den Zutritt versperrt, wo die Menschen sagen, wir wollen dich nicht. Von Anfang an haben sie zu Jesus gerufen, wir wollen dich nicht, und sie sperrten die Türe zu. Wir wollen dies immer nicht wahrhaben und sagen, unsere Welt ist doch ganz anders und schön, und besonders in dieser Frühlingsblüte. Und dann zeigt uns die Bibel dieses ganz ernüchtert und schonungslos, diese Welt, die Gott dahin gegeben hat, in der Menschen bestimmen und Urteile fällen, in der eine Masse brüllt, kreuzige. Eine Welt, die Gott dahingegeben hat. Dahingegeben in die Gedanken der Menschen, die tun, was ihnen gefällt, zu was sie Lust haben. Und das sind die Wunden, die Jesus trägt. Ihr Herz ist verfinstert. Sie haben sich dem Nichtigen zugewandt. Das ist die Hölle von Golgatha, die wir sehen, in die Jesus hineingeht. Bewusst, freiwillig. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen manchmal in großem Leid, wenn sie schwere Erfahrungen machen, dann ganz entsetzt aufschreien und sagen, Herr Pfarrer, was ist denn jetzt los? Warum kann Gott denn das zulassen? Und ich kann es dann in diesen schweren Stunden, wenn Menschen so geschlagen sind, kaum mehr nachbuchstabieren und zu erklären versuchen, dass was sie durchleiden, ist eine Welt, wo man Gott ausgesperrt hat. Auch die Welt der Kriege und des Unrechts und des Hasses, die fängt ja manchmal schon zu Hause in unseren vier Wänden an. Die fängt ja manchmal schon in unserem eigenen Herzen an. Wenn Gott uns einfach diesen dunklen Mächten überlässt und sagt, du darfst ja leben ohne mich. Und da hineingeht Jesus. Und warum entzündet sich denn der ganze Hass? Warum lästern sie denn so? Was hat denn Jesus Übles getan? Es reizt sie, dieses Heilige zu zertreten. Und an diesem Karfreitag, da wird uns plötzlich bewusst erst wieder, wie das ja in unserem Leben gar nicht anders ist. Wie oft uns das wieder verführt hat zum Spott und zum Lästern, weil wir unser eigenes Leben haben wollen ohne Gott und die harte Stirn gegen ihn, weil wir Nein sagen wollen. Für dich ist Jesus dahingegeben. Wir wollen keine Trauerfeier draus machen. Jesus ging hinein in eine Welt ohne Gott. In eine Welt, in der Menschen ohne Gott das Sagen haben. Und wo Menschen sich auflehnen und sie die Ohren zuhalten und sagen, wir wollen nichts von ihm wissen. Und darum ging Jesus hinein, weil er bis zum Schluss in dieser Welt rufen will, lass dich doch versöhnen mit Gott. Er geht diesen Weg hinauf ans Kreuz, weil er Menschen einladen will. Bleib doch nicht stehen, wo ihr seid. Und es ist kein einziger damals ausgeschlossen gewesen. Keiner der Lästernden und der Spottenden, keiner der Höhnenden und der Schlagenden und Spuckenden ums Kreuz. Jesus bittet für alle, Vater, vergib ihnen. Wenn Sie heute nur eins von der Predigt behalten können, dann behalten Sie dies, dass ich Sie anflehe und Sie bitte. Bringen Sie Ihr Leben mit dem ewigen Gott in Ordnung. Jesus ist gekommen, um die Schuld Ihres Lebens zu büßen. Und wenn Sie Nein sagen zu Jesus, dann müssen Sie Ihr Leben ohne Gott leben, bis zur Hölle. Und was Hölle ist, das sehen Sie auf Golgatha. Wo Menschen bloß noch wüten und schlagen und kein Erbarmen und keine Gnade mehr da ist. Es gibt eine Hölle. Es gibt eine ewige Hölle. Das können Sie in der Bibel lesen. Darum ist Jesus gekommen und hat diese Welt geliebt, diese spottende, höhnende, lästernde Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist so überragend in dieser ganzen Leidensgeschichte, dass Jesus uns sucht, uns retten will, uns dies noch einmal anbietet. Komm doch! Noch einmal zurück zu Simon von Kyrene. Es steht ja später in der Apostelgeschichte, dass er ein Glied der Gemeinde war und seine beiden Söhne auch zur Gemeinde gehörten und begriffen haben, was dieses Kreuz Jesu für sie bedeutet. Es war ja gar nicht sein Kreuzesbalken, es war ihr Kreuz, das Jesus getragen hat, ihre Verlorenheit, ihre Gottferne. Das war doch die Sühne für ihr Leben. Ach, erst später ist ihm richtig aufgegangen. Ich darf mich unter dieses Kreuz Jesus stellen und ich bitte Sie, dass Sie dieses Kreuz für Ihr Leben annehmen, als die Versöhnung Ihrer Schuld. Das Zweite, für dich tief erniedrigt. Für dich tief erniedrigt. Noch einmal hängen bleiben möchte ich an diesem alten Missverständnis, als ob es heute um ein paar Mitleidstränen für Jesus ginge, wie er so arm dahängt. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass Jesus das nicht braucht. Warum braucht er es nicht? Weil er der ewige König und Herr ist. Sie sollten jetzt einmal einen Blick tun können in die ewige Welt Gottes. Davon bin ich fest überzeugt, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Sie wissen doch, dass Jesus die ganze Welt untersteht. Dass er alles tun kann nach seinem göttlichen Befehl. Er braucht doch nicht unsere Mitleidstränen. Er hat sich erniedrigt und kam in diese Welt des Leidens, in meine Welt. Und er trug, und das ist jetzt das Zweite, diesen Leib der Niedrigkeit und der Armut, einen menschlichen Leib. Warum wurde er denn so geschlagen und so geschwächt? Weil man das einmal wieder studieren muss, was das wirklich ist, Menschenleib zu tragen. Vielleicht erleben Sie es gerade bei der Pflege eines Kranken oder Sie standen erschüttert vor dem reglosen Leib eines Verstorbenen. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Die Armut und Niedrigkeit meines Lebens. Heute Morgen haben wir uns alle noch schön gekleidet, vor den Spiegel gestellt, gerichtet und hübsch gemacht. Was kann der Mensch alles leisten für die Kunst, für die Wirtschaft? Was kann der Mensch alles mit seinem Leben Großes wirken? Und plötzlich ist er so armselig und elend. Und Sie wissen doch, dass mit der Erschaffung des Menschen Gott uns eine Würde gegeben hat. Und die Würde des Menschen liegt ja nicht in seinen Fähigkeiten, die er kann, denn die werden alle wieder ihm weggenommen. Im Alter, wenn man schwach wird, zuletzt im Todeskampf. Die Würde des Menschen ruht ja gar nicht in seinem Können, auch nicht in seiner Leistung. Das ist ein großes Missverständnis, wenn man meint, dass die Würde des Menschen liege in seiner Leistung. Nur der, wo was leistet, gehöre geehrt und der andere sei lebensunwert. Sondern das ist das Geheimnis meines Lebens und meine Würde, dass Gott ein Bild aus mir schaffen will. Auch aus dem Schwächsten und Kränksten unter uns und dem Ältesten. Mein Leben ist in Bezug auf Gott wertvoll. Und das Erschütternde ist ja hier in der Passionsgeschichte, wie arm und leer ein Leben wird, wenn das alles wegfällt. Im Grunde ist da abgebildet, was unser Leben ist, wenn wir die Gnade Gottes nicht haben.
Das Allerschlimmste, wenn sie sterben ohne Gottes Gnade. Wenn man sie einfach in den Boden legt oder verbrennt und ihr Leben dahingeht im Strom des Vergänglichen. Und da hat Jesus mein Leben getragen, das vor Gott nichts mehr ist, wo es seine Würde verloren hat. Und wenn wir heute am Karfreitag von Schuld reden, liebe Brüder und Schwestern, dann geht es jetzt nicht bloß um ein paar massive Sünden meines Lebens. Um eine Lüge, um Ehebruch, um eine Unrechte, um eine Unterschlagung. Das sind alles furchtbare Dinge. Sonst geht noch viel mehr, dass ich mein Leben ohne Gott lebe. Das ist doch Sünde. Dass ich lebe in meinem eigenen Festhalten und was draus machen will. Und es ist doch nichts, doch leer. Das ist der Rausch im 20. Jahrhundert, dass so viele Leute so stolz dahin leben. Heute Morgen habe ich einen Mann gesehen, wie er so schön sein Auto gepackt hat und hinten seinen Koffer hineingelegt hat. Ach, er braucht doch am Karfreitag kein Wort Gottes. Ach, ein paar Blumen, das Rauschen des Waldes, was braucht der Gott? Wie arm ist das Leben, wenn es verfliegt und nichts mehr da ist. Leer. Und das zeigt uns Jesus, indem er mein Leben trägt, mein armes, leeres Leben. Das ist so leer, weil Schuld mich von Gott trennt. Jede einzelne Unrechtstat meines Lebens trennt mich von Gott. Und ich habe da die Würde verspielt. Rembrandt hat ein schönes Bild gemalt, das in der alten Pinakothek in München hängt. Da malt er nur Jesus, den gekreuzigt in der Mitte, und daneben sieht man nur die zwei Kreuze. Es ist wie wenn er das noch einmal abbilden will, rechts und links. Menschen, die durch ihre Schuld gestrandet sind und die nicht mehr mit dem Leben zurechtkommen. Und in der Mitte ganz hell dieses Kreuz. Und unten hat er einen jungen Mann hingemalt, der einen Nagel in die Füße des Gekreuzigten hineinschlägt. Und das ist ein Selbstbildnis Rembrandts, wo er das sagen will, das ist mein Leben, das Jesus ans Kreuz bringt. Das war nötig für mich, denn ich bin der, für den das ausgehalten und ertragen werden muss. Er hat meine Schuld getragen, mein eigenes leeres Leben gebüßt. Sie sehen das am besten auch noch an den Spöttern, die da am Kreuz reden, die sagen, Mensch, wenn du doch jetzt vom Kreuz heruntersteigen würdest und ein tolles Spektakel machen würdest, dann würden wir an dich glauben. Ja, das ist auch bis heute so geblieben, dass viele Leute von Jesus sich als Größtes nur vorstellen können, dass er ihnen ein großes Schauwunder macht. Und ich bin überzeugt, heute wären die Sportarenen wieder voll, wenn wir die großen Zauberkünstler wären, die den Menschen alle körperlichen Leiden wegnehmen. Ich möchte ausdrücklich nur mal betonen, dass Gott sehr viele Wunder tut, auch in unseren Tagen. Aber er verweigert sich uns als der Wundertäter, zu dem ihn manche heute wieder stempeln wollen. Denn seine größte Tat ist die, dass er für meine Schuld am Kreuz stirbt. Das größte Wunder, das Sie haben können, dass der Sohn Gottes meine Schuld getragen hat. Und dann weiß ich es, sie ist gebüßt, sie ist weggetragen. Und dann ist der Karfreitag kein Trauertag, sondern ein Freudentag. Meine Schuld ist bezahlt und gebüßt durch ihn, weil er für mich dieses Leben getragen hat, dieses leere Leben. Sie können das so festhalten, dass am Kreuz Gott das größte Wunder vollbracht hat. Die Erschaffung der Welt war nur ein Wort. Und er sprach es in der Allmacht und die Planeten kamen auf ihre Bahnen. Und das Meer hatte seine Grenze und die Erde war geschaffen. Gott sprach und es geschah. Aber das größte Wunder, das Gott tat, war, als er seinen eigenen Sohn dahin gibt. Für Menschen, die es gar nicht wert sind, wie du und ich, gestrandete Leute, so wie die Schächer neben Jesus am Kreuz, zu denen gehöre ich. Und für die er ans Kreuz geht, aus lauter Liebe, und da bricht das Herz Gottes. Sie können größer nie die Liebe Gottes studieren wie am Kreuz. Wie lieb er sie hat, und wie habe ich den Gottesdienst heute begonnen, wie wert sie ihm sind, er lässt sie nicht los. Diskutieren Sie doch nicht und grübeln Sie nicht über Liebe Gottes, ob Gott lieb sei. Sie sehen es nur am Kreuz, nirgendwo sonst. In einer Welt, in der sonst Menschen grauenhaft wüten, erleben Sie, wie Gott seinen Sohn hineinschickt, für mich. Noch das Letzte, für dich einsam und verlassen. Einsam und verlassen. Jesus ist ganz einsam, seine Jünger haben ihn verlassen, nur die Frauen sind ihm treu geblieben, unter dem Kreuz stehen geblieben und haben ausgeharrt bei Jesus. Aber noch viel furchtbarer war ja, dass Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin so froh, dass dieser Satz in der Bibel drin steht, damit sie wissen, was Hölle ist. Sie können Gott suchen und ihn nicht mehr finden. Der Himmel ist verfinstert und Gott schweigt. Ich kann das nicht verstehen, wenn Menschen sagen, ich will mit meiner Schuld allein vor Gott stehen. Sie können doch gar nicht stehen mit ihrer Schuld. Wenn Gott im Zorn über ihnen schweigen muss. Die Leute, die da ums Kreuz herumstehen, die verstehen nicht, was geschieht. Warum ruft Jesus so? Sie machen sich einen Witz, weil sie das Aramäische im Augenblick offenbar nicht verstehen. Über den Elia rufen sie irgendetwas. Verstehen sie es wirklich nicht? Obwohl doch in unserer Welt so oft dieser Schrei auftaucht, Gott, wo warst du denn? Man hat doch immer wieder diesen Schrei heute als den Schrei des modernen Menschen bezeichnet. Lieber Gott, wo warst du, lieb? Wo bist du denn? Ich suche dich. Und der große Schrei der Gottsucher, wo kann man denn Gott finden? Ja, das ist wahr, dass Gott sich nicht finden lässt, wenn es uns passt, sondern wenn es Gott gefällt. Und Gott kann man nur an einer Stelle finden, unter dem Kreuz. Da, wo ich über meine Schuld Buße tue. Sagen Sie das allen Menschen, die an Gott verzweifeln. Sie können gegen Gott rechten, Sie können gegen Gott auftrumpfen, Sie können mit Gott streiten, aber Gott wird schweigen. Über der Schuld Ihres Lebens, weil es Gott nicht nötig hat, sich vor Ihr Urteil ziehen zu lassen und sich vor Ihnen zu rechtfertigen. Darum, Sie können Gott nur an einer Stelle finden, unterm Kreuz. Weil da die Türe offen ist, da wo Jesus ruft, ist es immer noch das Gebet, mein Gott. Und er fasst das auch in dieser Gottesferne noch für Sie. Dass Gott durch Jesus die Türe öffnet. Es gibt keinen anderen Zugang zu Gott. Es ist immer heute ein wenig so ein kleines Unterhaltungsspiel, wenn man sich unterhält, ob man nicht mit allen Religionen Gott dienen kann und ihn finden kann. Sie dürfen doch Moslem werden, Sie dürfen doch Buddhist werden. Aber wenn Sie einmal anfangen zu lesen, dann wissen Sie, dass da keine Tür mehr ist. Und nur noch das Nirvana bleibt, das Ihnen verschlossen ist. Aus dem Sie sich nicht lösen können, aus dem unendlichen Kreislauf des Geschicks dieser Welt mit seinen unendlichen Leiden. Und da öffnet Jesus die Tür durch sein Opfer für Sie. Die Tür ist offen, Sie können durch mein Gott. Und unter dem Kreuz, da sammeln sich Menschen, die das bekennen und sagen, Jesus macht mir die Tür auf zum Vater. Es gibt unter dem Kreuz keine Gottesfinsternis mehr. Wer unter dem Kreuz steht, der sieht den Himmel offen. Darum danken wir so. Für mich ist das geschehen. Die Tür ist offen und ich darf kommen. Und da stehen sie unter dem Kreuz, einige Frauen. Ein römischer Hauptmann gehört auch noch dazu, der sagt, doch in der Tat, das war Gottes Sohn, der zu uns kam. Und ich frage Sie, gehören Sie auch zu denen, die nicht mehr einsam und verlassen sind, sondern die zu dieser Gemeinschaft unter dem Kreuz gehören? Das ist Christengemeinde. Leute, die den Himmel offen sehen und die wissen, Jesus starb für mich. Er hat mir die Tür aufgemacht und ich darf durchsehen zum Vater in sein Herz hinein. Und ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Und auch wenn ich durch schwere Lebensstrecken gehen muss, der Himmel ist offen. Jesus starb für mich. Und das kann niemand mir wegnehmen. Keine Schuld kann mich mehr von Gott trennen. Niemand kann mich mehr davon abhalten. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie dies annehmen unter dem Kreuz. Meine Schuld hat er gebüßt. Für mich starb Jesus. Und ich darf ihm gehören, zu seiner Kreuzgemeinde gehören. Amen. Wir singen, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. 420, alle vier Verse.
Wir wollen beten. Jesus Christus, du unser Heiland und Retter, du hast an jeden von uns gedacht, als du dieses Opfer deines Lebens gebracht hast, als du dich für uns dahingegeben hast in die Hände der Menschen, als du das Urteil unserer Schuld, unserer Versäumnisse getragen hast und als du in diese Gottesferne gingst für uns. Ach Herr, wenn wir dies alles hören, dann soll das doch nicht an uns vorübergehen, sondern möchten wir doch unter deinem Kreuz stehen bleiben und dir danken, dass da der Ort ist, wo du Schuld wirklich auslöscht und vergibst, wo du unser Leben noch einmal ganz neu zur Entfaltung bringen kannst und zu deinem Lobe machen kannst. Wir wollen dir danken, dass unser Leben von da einen ganz neuen Sinn bekommt. Und wir dir gehören, ganz gleich, was unser Leben bisher war, dass die Tür sich öffnet zum Paradies, zur Herrlichkeit. Und dass es dann keine Trennung mehr gibt zwischen dir und uns heute. Und dann wollen wir auch fröhlich den Leidensweg weitergehen, den du uns führst. Auch wenn es Krankheit und Einsamkeit sein sollte oder schwierige Menschen, die uns Not machen. Wir wollen das einfach tragen, weil wir wissen, du bist den Weg vor uns gegangen. Und du bist ja da bei uns und gibst uns die Kraft, die nötig ist. Und der Weg ist hell, wenn wir mit dir gehen. Ach Herr, geh jedem von uns nach, dass wir uns doch ganz dir hingeben, ganz dir zu eigen geben. Und wir wollen dich bitten für diese Welt, von der so viele Menschen nicht nach dir fragen. Gib doch wieder ein Suchen nach dir, dass die Menschen über den vordergründigen Lebensfragen nach dir suchen und das Leben finden, das sich lohnt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 421. Ich freue mich immer wieder, wenn Sie auch solch ein Wort der Predigt benutzen und es weitertragen. Ich habe gestern eine Postkarte bekommen aus dem Jemen, wo jemand offenbar regelmäßig unsere Gottesdienstkassetten hört, in Sanaa. Ich weiß überhaupt nicht, wie die da hinkommen. Von anderen Stellen der Welt weiß ich es, aber ich finde das schön. Aber diese Frau schrieb, das Schönste an unseren Gottesdiensten wären die Abkündigungen. Interessant. Jemand sagte dann, so schlecht sind doch Ihre Predigten nicht. Sondern
Das, was mich gefreut hat, ist, dass man spürt, wir sind eine Gemeinschaft von Christen. Ich kämpfe ja immer ein bisschen verzweifelt, wenn ich ihnen die Hand gebe. Gehen Sie auch beim Hinausgehen aufeinander zu. Wir können einander diesen Dienst tun, dass wir sagen, genau, das habe ich in meinem Leben auch entdeckt. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich da das begriffen habe und vor Jesus diese Generalbeichte meines Lebens gemacht habe. Darum bitte ich Sie immer wieder, dass Sie einander helfen und dass Sie auch denen helfen, die nicht unter uns sein können, indem Sie die Botschaft dieses Sonntags weitertragen. Das ist das einzig Interessante bei unseren Abkündigungen, dass wir aufeinander zugehen und uns umeinander kümmern. Helfen Sie denen, die neu sind, die möchte ich bei der Gelegenheit heute auch wieder herzlich grüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind, auch Gäste, dass Sie denen helfen mit dem Notizenzettel. Das sind unsere Gottesdienste über Ostern vermerkt. Wir haben ja am Ostermontag keinen zweiten Gottesdienst. Tut uns immer leid, wenn wir nicht alle hier beim ersten Gottesdienst unterbringen können. Ich darf Sie zum zweiten Gottesdienst immer einladen. Am Ostersonntag haben wir den. Ende dieses Monats beginnt wieder ein solcher Glaubenskurs, den Studiendirektor Illermann macht. Da sind diese blauen, länglichen Zettel hinten aufgelegt, wenn Sie sich da bedienen und mitnehmen. Das ist besonders auch für die Leute, die sagen, ich möchte da mehr vom christlichen Glauben verstehen und tiefer einsteigen. Nehmen Sie die mit. Das ist während des zweiten Gottesdienstes. Dann kann man am ersten Gottesdienst teilnehmen und verliert nicht viel Zeit durch die Anfahrt. So ein viersonntäglichen Glaubenskurs mitzumachen und sich zu informieren über die Grundfesten des Glaubens. Wenn Sie die anderen Sachen auch hinten sich bedienen, das sind alles wichtige Dinge. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung bestimmt für die evangelischen Gemeinden in der DDR, für die Städten kirchlichen Wiederaufbaus. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.